Ja, Herr Jesus, du bist unsere lebendige Hoffnung und wir preisen dich heute Morgen dafür, dass du für uns den Tod und das Grab besiegt hast, dafür, dass du uns neues Leben geschenkt hast in dir, dafür, dass du uns eine Hoffnung geschenkt hast, die über diesen, die über dieses Leben, über den Tod hinausreicht und dass wir ja von dir als dem König berufen worden sind, zu deinen Kindern. Danke für dieses kostbare Privileg, dass wir zu dir gehören dürfen und dich unseren Gott nennen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen ja dein Wort aufschließt und uns ganz neu ermutigst zu erkennen, welche Kraft du hast, welche Kraft dein Wort hat, dein Evangelium, welche Kraft du selber hast. Und wir bitten dich darum, dass sich diese Kraft zunehmend in unserem Leben entfaltet, dass wir ja umgestaltet werden in dein Bild immer mehr und dass wir den Segen mehr und mehr erfahren, den du uns geben möchtest. Amen. Ja, wir haben heute Morgen einen spannenden Predigttext vor uns, weil der auf den ersten Blick überhaupt nicht so relevant zu sein scheint. Es ist ein Text, in dem Paulus ganz viele Grüße ausrichten lässt und ganz viele Namen nennt. Und es sei denn, man erwartet jetzt gerade ein Kind und ist noch auf der Suche nach einem Namen für sein Kind, da wäre dann Römer 16 die richtige Adresse. Da gibt es ganz viele Namen, von denen man sich inspirieren lassen kann. Aber ansonsten fragen wir uns, was hat dieser Text mit uns zu tun? Es ist der Grußteil am Ende des Römerbriefs, in dem Paulus ganze 29 Personen auflistet, die die Gemeinde grüßen soll. Und wir müssen wissen, das war ganz typisch in der Zeit, dass wenn man einen Brief geschrieben hat, dass man am Ende einen Grußteil hatte. Aber das Besondere am Römerbrief ist, dass dieser Grußteil viel länger ist als alle anderen Grußteile im Neuen Testament. Und das ist etwas unüblich, dass Paulus so ganz viele Namen auflistet und Personen grüßen lässt. Und wenn ich jetzt den Text gleich lese, versucht mal nicht auf die Namen zu achten, sondern auf das, was über diese Person dort gesagt wird. Also Römer 16, die Verse 1 bis 16. Ich empfehle euch ausdrücklich unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde in Kenchreae. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es für Menschen, die Gott geheiligt hat, selbstverständlich ist. Und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Für mein Leben haben sie ihren Kopf hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen dafür zu danken, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Epänetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die so viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute. Sie waren schon vor mir mit Christus verbunden und sind sehr angesehen bei den Aposteln. Einmal waren sie auch meine Mitgefangenen. Grüßt meinen lieben Ampliatus, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus, und meinen lieben Stachys. Grüßt Apelles, der sich im Glauben an Christus bewährt hat. Grüßt die im Haus des Aristobul. Grüßt meinen Landsmann Herodion. Grüßt die, die zum Haus des Narzissus gehören und an den Herrn glauben. Grüßt Tryphäne und Tryphosa, die sich für den Herrn mühen, und die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Gläubigen bei ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Alle Gemeinden, die zu Christus gehören, grüßen euch. Wie schon gesagt, auf den ersten Blick denkt man vielleicht, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Das sind Personen, die schon alle ganz lange tot sind, zu denen ich keinerlei Beziehungen habe. Vielleicht so ein bisschen so, wie wenn man seinen Familienstammbaum anschaut. Mein Großvater hat Ahnenforschung betrieben und hat mir mal den Stammbaum gesehen. Und da konnte ich dann sehen, dass mein Uronkel Friedrich hieß. Aber dann denke ich auch, okay, was bringt mir das? Und so ein bisschen ist vielleicht dieser Text, dass wir denken, was bringen mir jetzt diese ganzen Namen, die da gegrüßt werden sollten? Aber auf den zweiten Blick kommuniziert uns dieser Text etwas, das auch uns heute, 2000 Jahre später, sehr, sehr ermutigen kann. Dieser Text bezeugt nämlich die verändernde Kraft des Evangeliums, die sich in dem gemeinsamen Leben der Gemeinde entfaltet. Römer 16 ist ein bisschen so wie das Gegenstück zu Römer 1, Vers 16. Dort hat Paulus gesagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes und rettet jeden, der ihr glaubt. Wenn wir das lesen, denken wir vielleicht vor allem daran, dass wir durch den Glauben an Jesu Tod und Auferstehung Vergebung der Sünden und ewiges Leben empfangen. Und das ist wahr. Aber der Römerbrief als Ganzes hat uns gezeigt, unsere Rettung wirkt sich schon im Hier und Jetzt aus und sie verändert uns so, dass wir jetzt ein ganz neues Leben führen. Und vor allem bewirkt das Evangelium, dass wir Teil einer neuen Gemeinschaft sind. Durch den Glauben an das Evangelium werden wir Teil der Gemeinde Jesu Christi. Und Römer 16 gibt uns ein Bild davon, wie diese neue Gemeinschaft derer, die durch Jesus gerettet wurden, aussieht. Und ich möchte ausgehend von diesem Text zeigen, was für eine Art von Gemeinschaft durch das Evangelium entsteht. Nämlich erstens, das Evangelium lässt eine Gemeinschaft der Liebe und des Dienstes entstehen. Und zweitens, das Evangelium lässt eine Gemeinschaft der Einheit inmitten von Vielfalt entstehen. Schauen wir uns zunächst das Erste an. Durch das Evangelium entsteht eine Gemeinschaft der Liebe und des Dienstes. Bevor wir zu diesen konkreten Früchten, zu diesen konkreten Auswirkungen des Evangeliums im Leben der Gemeinde kommen, lasst uns nochmal auf die Wurzel schauen. Woher kommen diese Früchte? Woher kommt diese Liebe, dieser Dienst, diese Einheit, von denen wir hier lesen? Nun, sie kommt dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir von ihm gerettet wurden, dass wir mit ihm, dem Herrn, in einer Beziehung sind. Vielleicht lesen wir da schnell drüber hinweg, aber das Wort Jesus Christus oder der Herr kommt in diesem Text 12 Mal vor, fast in jedem Vers sozusagen. Und schaut mal mit mir in Vers 2. Da sagt Paulus, die Gemeinde in Rom soll Phoebe aufnehmen, im Herrn. Und dann schreibt Paulus, was das bedeutet. Er schreibt nämlich, wie es für Menschen, die Gott geheiligt hat, selbstverständlich ist. Für Menschen, die Gott geheiligt hat. Paulus erinnert sie an das Werk Gottes in ihrem Leben. Das ist die Grundlage für alles andere. Und liebe Geschwister, Gott hat auch euch geheiligt, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Er hat auch euch ganz besonders ausgesondert aus der Welt für ein Leben für ihn, mit dem ihr ihm dient. Und wie hat er das getan? In und durch Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr, geistlich gesprochen, von Neuem geboren worden und gehört jetzt zu ihm. Sein Geist lebt in euch und er leitet euch jetzt so zu leben, wie es Gott gefällt. Auch dieser Gebrauch von den Worten Schwester oder Bruder oder Geschwister deutet darauf hin, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Gottes Kinder geworden und damit untereinander Geschwister. Und fast jedes Mal, wenn Paulus eine Person erwähnt, sagt er sowas wie, diese Person dient dem Herrn oder diese Person sind mit Christus verbunden oder ich bin mit ihnen durch Jesus Christus verbunden. Sie sind meine Mitarbeiter in Christus und so weiter. Und mit all dem weist Paulus darauf hin, durch Jesus Christus sind wir zu neuen Menschen geworden. Nicht durch unseren eigenen Willen, nicht durch unsere eigene Entscheidung, sondern durch den gnädigen Ruf Gottes, der auch uns lebendig gemacht hat. Gott selbst hat aus ihnen Menschen voller Liebe zu ihren Geschwistern gemacht, einer Liebe, die sich vor allem darin zeigt, anderen zu dienen. Und lass uns mal konkret hinschauen, wie sich diese Liebe konkret zueinander zeigt. Paulus spricht hier einmal über Beziehungen der Liebe und Handlungen der Liebe. Wir sehen hier, dass Paulus sich mit diesen Menschen als Teil einer geistlichen Familie verstand. Das ist diese Beziehungen der Liebe. Phoebe bezeichnet er als unsere Schwester. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Phoebe die Person war, die den Brief von Korinth nach Rom übermittelt hat. Damals gab es keine Briefkästen, wo man einfach einen Brief eingeworfen hat und dann kam der an, sondern das musste von Boten von A nach B getragen werden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Gemeinde in Rom, genauso wie dass Phoebe diese Gemeinde in Rom noch gar nicht kannte, dass sie eigentlich eine Unbekannte für sie war. Und trotzdem bezeichnet er sie als unsere Schwester, obwohl sie keine Bekanntschaft miteinander hatten. Und er sagt nicht nur, es ist meine Schwester, sondern unsere, also auch die der Römer, und das, obwohl sie sie nie getroffen hatten. Und das heißt, jeder von uns steht zu allen anderen Gläubigen in einer geistlich-familiären Beziehung, in einer Beziehung der Liebe. Wir sind eine geistliche Familie. Also ja, dass Phoebe hier als eine Schwester bezeichnet wird, drückt aus, ja, sie glaubt an Jesus und sie gehört zu der Familie Gottes. Aber in diesem Wort Schwester verbirgt sich auch eine herzliche Zuneigung, die Paulus für Phoebe empfunden hat und die er auch durch diese Bezeichnung in den Römern wecken möchte. Er möchte, dass auch sie eine herzliche Liebe zu dieser Schwester im Glauben entwickeln, wenn sie zu ihnen kommt. Und schau dich mal um, hier in der Gemeinde, die, die auch an Jesus glauben, das sind deine Schwestern, das sind deine Brüder. Und Gott hat sie dir geschenkt, damit du zu ihnen eine familiäre Beziehung der Liebe hast. Und dann gibt es noch einen weiteren Hinweis für diese Beziehungen der Liebe, zum Beispiel Vers 5, da sagt Paulus: Grüßt meinen lieben Epänetus. Wortwörtlich steht da: Grüßt den von mir geliebten Epänetus. Und gleiches sagt er auch über Ampliatus und Persis. Die von mir geliebten. Das zeugt doch von einer tiefen, herzlichen Zuneigung, die Paulus für diese Glaubensgeschwister empfunden hat. Das waren nicht einfach irgendwelche Leute für ihn, sondern das waren Menschen, die er zutiefst geliebt hat. Und er schämt sich auch nicht dafür, diese Liebe mit Worten auszudrücken. Und nochmal, woher kommt diese herzliche Zuneigung, die er zu diesen Menschen hatte? Ich denke, auf der einen Seite von seinem Bewusstsein, dass diese Menschen geliebt und kostbar sind in den Augen Gottes. Christus hat sein Leben für jeden Einzelnen von ihnen gegeben. Und wie könnten wir die nicht lieben, die Jesus Christus so geliebt hat? Aber auf der anderen Seite ist diese Liebe wahrscheinlich auch durch persönliche Erfahrungen mit ihnen gewachsen. Es ist nicht verwunderlich, dass Paulus besonders eine besondere Zuneigung zu Phoebe hat, wenn sie ihm, wie er sagt, eine große Stütze gewesen ist. Oder dass er außerordentlich dankbar ist für Priska und Aquila, wenn sie sogar ihr Leben für ihn riskiert haben. Also das Fundament dieser herzlichen Liebe zueinander ist durch das Evangelium gegeben. Aber diese herzliche Liebe zueinander wird wachsen in dem Maß, in dem wir einander in tätiger Liebe begegnen und einander dienen. In diesem Text sehen wir also nicht nur Beziehungen der Liebe, sondern wir sehen vor allem auch Handlungen der Liebe. Menschen, die durch das Evangelium erneuert werden, setzen ihr Leben ein, dafür ein, Christus und seiner Gemeinde zu dienen. Und je mehr wir erkennen, ja, Jesus hat mich geliebt, er hat mir gedient, er hat mich angenommen, desto mehr werden auch wir eine Freude daran entwickeln, einander zu dienen. Nicht aus Zwang, sondern angetrieben durch die Liebe Christi zu uns. Phoebe hatte ich schon erwähnt, sie wird hier als eine Diakonin der Gemeinde bezeichnet. Diakonin heißt Dienerin. Also wir können davon ausgehen, wir wissen nicht genau, was sie getan hat, aber wir wissen, dass sie Paulus eine große Stütze gewesen ist, dass sie auch anderen eine Stütze gewesen ist. Und das ist ein wunderbares Zeugnis, was er ihr ausstellt. Dann das Ehepaar Priska und Aquila war gemeinsam in einem Dienst für Jesus unterwegs. Wir lesen von diesen beiden noch an anderen Stellen im Neuen Testament. Und sie waren sehr umtriebig für Jesus, sage ich mal. Sie waren zu einer Zeit auch in Korinth, sie waren auch in Ephesus. Sie haben zum Beispiel dem Apollos an einer Stelle sehr viel weitergeholfen, indem sie ihn in eine tiefere Erkenntnis des Evangeliums geführt haben. Und ihre Liebe zeigt sich auch darin, dass sie, wie es hier heißt, ihren Kopf für Paulus' Leben hingehalten haben. Auch hier wissen wir nicht genau, was sie getan haben, aber auf die eine oder andere Weise haben sie unter großem eigenen Risiko das Leben von Paulus gerettet. Und dann haben sie noch ihr eigenes Haus für Zusammenkünfte der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Bei ihnen hat sich ja eine kleine Hausgemeinde getroffen. Also sie dienten der Gemeinde Jesu durch ihre Taten, durch ihren Dienst des Evangeliums, wo sie das Evangelium weitergegeben haben, durch ihren Mut und durch ihre materielle Großzügigkeit. Auch über andere wird gesagt, dass sie Mitarbeiter im Dienst für Christus sind, dass sie viel für euch gearbeitet haben oder dass sie unermüdlich für den Herrn gearbeitet haben. Sie alle haben da, wo sie waren, durch Wort und Tat das Evangelium verkündet. Und nicht zuletzt sollten wir die Mutter von Rufus erwähnen, wo Paulus sagt, sie ist auch mir eine Mutter gewesen. Und was auch immer sie getan hat, sie hat das ganz praktisch gehandhabt, dass Paulus und sie zur selben geistlichen Familie gehören. Sie hat ihn angenommen wie ein Kind und hat sich in irgendeiner Weise um ihn liebevoll gekümmert, wie eine Mutter. Wir sehen hier also, die Handlungen der Liebe können ganz unterschiedliche Gestalt annehmen. Dieser Dienst an der Gemeinde Jesu sieht sehr unterschiedlich aus. Liebe Geschwister, lasst auch euch durch diesen Text ermutigen, dass dieselbe Kraft des Evangeliums auch in unserer Gemeinde wirksam ist, wie sie damals wirksam war. Gott baut seine Gemeinde durch das Evangelium. Damals mit Menschen wie Tryphäna und Tryphosa und heute mit uns. Über die Jahrhunderte hinweg hat Gott nicht aufgehört, nach demselben Muster seine Gemeinde zu bauen. Er ruft ganz gewöhnliche Menschen zu Jesus. Nicht irgendwelche besonders hochrangigen, gebildeten, schlauen, sondern ganz gewöhnliche Menschen ruft er zu Jesus, erneuert sie durch das Evangelium und wirkt dann durch ihren liebevollen Dienst zur Auferbauung der Gemeinde Jesu. Deshalb lass dich auch von ihm gebrauchen, im Dienst für seine Gemeinde. Diene Christus und seiner Gemeinde mit Freuden und vertraue auch darauf, dass auch du eines Tages namentlich als ein Diener Christi erwähnt werden wirst. Möglicherweise nicht hier auf der Erde, aber ganz gewiss im Himmel, wenn Christus allen seinen Dienern sein Lob und seine Anerkennung aussprechen wird. Die Namen der Christen hier aus Römer 16 haben die Jahrtausende überdauert. Noch viele Jahrhunderte nach ihrem Tod erinnert man sich an ihre Namen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, unsere Namen, daran wird sich, sobald wir gestorben sind, nach kurzer Zeit schon niemand mehr erinnern. Zumindest nicht hier auf Erden. Aber bei Gott werden sie nicht vergessen sein. Er wird sich daran erinnern. Und er wird uns eines Tages sein Lob und seine Anerkennung aussprechen für jedes einzelne Werk, was wir getan haben in seinem Namen. Kommen wir jetzt noch zu einem zweiten Punkt, nämlich, dass durch die Kraft des Evangeliums eine Gemeinschaft der Einheit inmitten von Vielfalt entsteht. Und der wahrscheinlich offensichtlichste Punkt, den wir hier sehen können, ist, dass es sich hier um eine Gemeinschaft von Männern und Frauen handelt. Beide Geschlechter sind hier vertreten. Männer und Frauen dienen Gott in der Gemeinde in gleicher Weise, partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Was für uns vielleicht völlig normal ist, das war damals gar nicht normal. In vielen antiken Religionen waren Frauen nämlich gar nicht öffentlich am Gottesdienst oder am religiösen Leben beteiligt, sondern nur indirekt über ihren Ehemann sozusagen. Sie galten nicht mehr als ein Anhängsel ihres Mannes. Und das ist im christlichen Glauben von Anfang an ganz anders. Jesus hat Frauen mit Würde und Liebe behandelt. Und auch bei Paulus sehen wir hier eine ganz große Wertschätzung für den Dienst von Frauen. Frauen werden hier wie die Männer ganz selbstverständlich zu seinen Mitarbeitern gezählt. Und diese Frauen haben, um mal mit einem Klischee aufzuräumen, nicht nur gekocht. Was Paulus über diese Frauen sagt, lässt den Schluss zu, dass auch sie darin involviert waren, Menschen durch das Wort Gottes zu Jesu Jüngern zu machen. Das ist ein Aspekt, wie das Evangelium eine Einheit inmitten von Vielfalt stiftet. Es bringt Frauen und Männer in Christus zusammen, die gemeinsam Gott dienen. Und das Evangelium ist daher so relevant für heute, weil es uns sowohl von einem radikalen Feminismus als auch von dem sogenannten Chauvinismus befreit, wo sich jeweils Männer über Frauen oder Frauen über Männer erheben. Und in unserer Gesellschaft, finde ich zumindest, ist es so, dass die Beziehungen zwischen Männern und Frauen an vielen Stellen vergiftet sind, kaputt sind und ja, einfach nicht mehr schön sind. Und das liegt zum einen, denke ich, an der Sexualisierung unserer Gesellschaft, vor allem durch ja, Pornografie und Medien, die so viel kaputt machen. Und das hat dazu geführt, dass manche Männer zu Frauen und umgekehrt gar keine normale Beziehung mehr führen können und gar keinen normalen Umgang mehr haben, sondern Personen des anderen Geschlechts als Objekte sexueller Begierde herabgestuft werden, die man benutzen kann. Aber das Evangelium entfaltet seine Kraft auch an dieser Stelle. Denn durch das Evangelium kann das überwunden werden. In der Gemeinde Jesu können sich Männer und Frauen mit Würde und mit Liebe begegnen, als Geschwister und als ebenbürtige Partner im Evangelium. Aber das Evangelium bringt nicht nur Männer und Frauen zusammen, sondern auch Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Es haben sich einige Bibelwissenschaftler mal die Mühe gemacht und nachgeforscht, was sich aus den hier erwähnten Namen ableiten lässt. Also ich wäre da gar nicht drauf gekommen, aber sie haben gefragt, was lässt sich über die Herkunft dieser Menschen sagen oder über den sozialen Status, wenn man jetzt mal diese Namen unter die Lupe nimmt und vergleicht mit anderen Stellen, wo diese Namen außerhalb der Bibel auftauchen. Und es ist schon in den vergangenen Predigten angeklungen, aber die Gemeinde in Rom war natürlich sehr vielfältig und auch hier haben wir wieder einen Hinweis darauf. Zum Beispiel, manche Person bezeichnet Paulus als seine Landsleute. Das sind Menschen jüdischer Herkunft. Aber dann finden wir hier eine Reihe von lateinischen Namen und griechischen Namen. Also können wir daraus schließen, diese Gemeinde hatte sowohl jüdische als auch nichtjüdische Mitglieder und auch die nichtjüdischen Mitglieder waren von unterschiedlicher Herkunft. Und zuletzt, und auch das ist ohne die Hilfe von Bibelwissenschaftlern nur schwer zu erkennen, handelt es sich um eine Gemeinde aus unterschiedlichen Schichten. Also manche der Personen, die hier genannt werden, manche der Namen sind typisch für Sklaven zum Beispiel oder Menschen, die ehemals Sklaven waren. Andere hingegen sind typisch für freie römische Bürger. Vielleicht kennt ihr den Namen Onesimus aus dem Philemonbrief. Das war ein Sklave und Onesimus heißt nützlich. Also hat wohl sein Herr ihm diesen Namen gegeben, mit dem Ziel oder dem Anspruch, dass er möchte, dass er nützlich für seinen Herrn ist. Und so sind auch diese Namen wohl einige von ihnen typisch für Sklaven und andere wurden von freien römischen Bürgern getragen. Und wir finden aber auch selber einen Hinweis hier in dem Text, dass hier auch in der Gemeinde Sklaven vertreten waren. Nämlich zweimal sagt Paulus, grüßt die zum Haus des Narzissus gehören oder die im Haus des Aristobul. Zu einem Haus oder einem Haushalt gehörten damals nicht nur die Familienmitglieder, sondern je nach Wohlstand auch eine ganze Reihe von Sklaven, die dann zum Beispiel gekocht haben oder die Kinder unterrichtet haben oder wie auch immer. Und Paulus lässt hier explizit diese Personen grüßen, diese Sklaven, die vielleicht sogar in dem Haus eines nichtgläubigen Herrn dienten, aber gläubig waren und zur Gemeinde dazugehörten. Und dann finden wir noch ein weiteres Merkmal der Unterschiedlichkeit. Zwar wird hier nichts über das Alter der Menschen gesagt, aber aus einer Aussage lässt sich zumindest herauslesen, dass verschiedene Generationen in der Gemeinde vertreten waren, nämlich, dass gesagt wird, dass sowohl Rufus als auch seine Mutter zur Gemeinde gehörten. Und daraus lässt sich schließen, ja, sind unterschiedliche Generationen in der Gemeinde vertreten. Aus all dem können wir herauslesen, Menschen unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters und auch Menschen aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft bildeten in Rom eine geistliche Gemeinschaft. Ermöglicht wurde das durch die Kraft des Evangeliums, wie Paulus in Galater 3, Vers 28 sagt. Er schreibt da, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Und diese Kraft entfaltet sich auch heute in unserer Gemeinde. Durch das Evangelium werden wir, wie unterschiedlich wir auch sind, zu einer geistlichen Gemeinschaft, zu einer Gemeinde zusammengefügt. Wir alle haben, sobald wir an Jesus glauben, Anteil an der Gnade Gottes und durch diese Gnade werden wir alle mit unseren unterschiedlichen Begabungen befähigt, der Gemeinde Jesu auf die eine oder andere Weise zu dienen. Ich möchte mit zwei kurzen Gedanken schließen. Erstens, vertraue der Kraft des Evangeliums. Wie können Menschen gerettet werden? Wie können Menschen verändert werden? Und wie kommt es, dass Menschen hingebungsvoll seiner Gemeinde dienen? Wie kann echte geistliche Gemeinschaft entstehen? Da, wo die Botschaft vom Kreuz viel Raum einnimmt, vor allem, wenn sie in unseren eigenen Herzen viel Raum einnimmt. Wir haben das vorhin in dieser Lesung gehört. Gibt der Botschaft Gottes viel Raum in euren Herzen oder untereinander. die Botschaft, dass Gott uns völlig unverdient angenommen hat, dass er uns völlig unverdient geliebt hat, weil sein Sohn stellvertretend für uns gestorben ist. Diese Botschaft muss viel Raum bekommen, damit wir dann diese wunderbaren Früchte des Evangeliums mehr und mehr erleben können. Und dann das Zweite, liebe und diene der Gemeinde Jesu. Wir alle werden, wenn wir aus dieser Welt scheiden, ein Vermächtnis hinterlassen. Menschen werden irgendetwas über uns sagen, nachdem wir gestorben sind, so wie Paulus hier etwas über diese Menschen gesagt hat. Aber die Frage ist, was werden Menschen über uns sagen, wenn wir gestorben sind? Und wäre es nicht schön, wenn sie über uns sagen könnten, dass wir uns im Glauben an Christus bewährt haben oder dass wir der Gemeinde Jesu mit Hingabe gedient haben, dass wir unermüdlich für unseren Herrn gearbeitet haben, dass wir unsere Glaubensgeschwister mit echter Liebe geliebt haben. Ich möchte mit uns beten, mit einem Gebet, das ich vor kurzem gefunden habe. Lehre uns, lieber Herr, dir zu dienen, wie du es verdienst, zu geben und die Kosten nicht zu scheuen, uns zu mühen und nicht nach Ruhe zu fragen, zu kämpfen und der Wunden nicht zu achten, zu arbeiten und keinen Lohn zu begehren, als nur den, dass wir gewiss sein, deinen Willen zu tun. Amen.